freut mich, dass ich wieder hier sein kann und predigen kann. Wir wollen uns heute ein bisschen, genau, das Thema wird schon angezeigt, mit dem Thema Familie beschäftigen, denn es ist ein ganz wichtiges Thema für uns alle. Einmal, wir sind ja als Gemeinde ein Stück weit Familie, aber wir haben und kommen auch alle aus Familien. Also es ist durchaus wichtig zu wissen, was sagt denn Gott über Familie? Also, ich möchte einfach noch ganz kurz zu Beginn mit uns beten. Bleibt ruhig sitzen. Herr Jesus Christus, wir wollen dich bitten, dass du jetzt redest, Herr, dass du dein Wort richtig auslegst, Herr. Wirke du in die Herzen, ja, und ja, lass doch Frucht entstehen, Herr. Amen. Ja, Familie. Wie ich sagte, wir kommen alle, denke ich mal, aus Familie. Ja, der eine hat es gut mit einer einfachen Leben gehabt, der andere schwieriger mit dem Hintergrund der Familie. Familie als solches wird heutzutage nicht sehr hoch angesehen, ja, sage ich mal so vorsichtig. In der westlichen Welt kann man durchaus sagen, dass Familie extrem momentan und massiv angegriffen wird. Durch verschiedene Faktoren, das sieht man anhand der Geburtsraten, die miserabel sind. Europa wird sich nicht mehr wieder erholen quasi, bevölkerungstechnisch geht Europa zugrunde. Das ist schon nicht mehr aufzuhalten. Ja, es entstehen immer mehr Lebensgemeinschaften ohne Eheschließungen. Gott wünscht sich das ja, das lesen wir gleich in der Bibel. Dann ganz viele Scheidungen leider. Die gleichgeschlechtlichen Ehen sind immer etablierter. Es herrscht generell eine große Vaterlosigkeit. Was ich damit meine ist, dass ganz viele Frauen letztendlich in der Rolle der Erzieher alleine enden, als Alleinerziehende. Das zeigt einfach nur ein großes auch Versagen von Leiterschaft. Und natürlich gibt es auch Abtreibungen in unserem Land. Also alles Faktoren, die massiv gegen Gottes Erfindung, wie ich es genannt habe, Familie, hervorgehen. Und das ist nicht irgendein kulturelles Problem, was man einfach mal, ja, was sich die Christen jetzt daran stören, sondern das hat wirtschaftliche Folgen und Folgen für die gesamte Nation und auch für Europa. Große Folgen. Denn eine Nation kann nicht ohne Familie quasi überleben. Und andersrum, die Familie kann ohne Nation überleben. Meiner Meinung nach sehen wir hier ein soziales Experiment. Was man alles mit der Familie anstellen kann, Hauptsache man kann es noch Familie nennen, aber das geht nicht gut. Also richte deine Ehe nicht anhand den Tipps, die wir aus der Kultur herauskriegen, sondern orientiert euch am besten an der Bibel. Ein Beispiel über eine erfolgreiche Ehe habe ich mal gehört, das ist eher ein Witz, ihr seid gewarnt. Und zwar, das war mal so, dass eine Ehe 60 Jahre gehalten hat und die haben gefeiert und daraufhin kam ein Reporter, der wollte ein Interview durchführen und er ging zum Mann und fragte ihn denn, was das Geheimnis dieser langjährigen erfolgreichen Ehe ist. Und ja, der Mann sagte so, ja, ich kannte meine Frau gar nicht so am Anfang, als wir geheiratet haben. Ich habe sie erst in der Hochzeitsreise kennengelernt. Damals, da war das so, wir ritten auf zwei Eseln, meine Frau ritt vor mir, ich hinterher und ihr Esel, der stolperte. Und dann beugte sie sich vor und flüsterte im Ohr von dem Esel, das war einmal. Ich dachte mir nichts dabei. Eine Weile später stolperte ihr Esel leider erneut und sie beugte sich wieder vor und flüsterte dem Esel, das war zwar das zweite Mal. Okay, der Mann wusste, ich wusste das nicht einzuordnen, sagte der Mann, aber okay, es geschah auch ein drittes Mal. Beim dritten Mal beugte sich die Frau wieder vor und sagte dem Esel, das war das dritte Mal. Und sie nahm einen Revolver und erschoss den Esel. Der Mann, der war ganz perplex, aufgewühlt, was machst du da? Du hast den Esel getötet, du bist ein Mörder, das, was du getan hast, ist absolut falsch, du bist böse. Sie guckte mich ganz kalt an und sagte, das war einmal. Ja, also so geht Ehe vielleicht auch, oder? Nein. Nee, also Ehe von der Kultur her kann man leider vergessen. Es gibt Ausnahmen, weil sich Menschen unbewusst an die Regeln Gottes halten, ja. Aber das ist nicht die Norm. Wir müssen gucken ganz genau in die Bibel, um zu verstehen, was denn Gott sagt zur Familie, beziehungsweise jetzt erstmal zur Ehe. Wir gehen auch gleich noch zur Erziehung über. Genau, und zwar, die Bibel gibt uns 6 Schlüssel, die wichtig sind für die Familie, beziehungsweise für die Ehe erstmal. Ja, und der erste steht im Matthäus, im Kapitel 19, den 5. Vers. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Also hier steht sozusagen das für Anfänger quasi. Gerade wenn man heiratet, verlässt man erstmal Vater und Mutter. Also es wird die engste Beziehung, die man bis dahin hatte, gebrochen quasi. Also die engste Bindung ist zwischen Eltern und Kind am Anfang. Und die gehört gekappt sozusagen. Nicht, dass man die Eltern nicht mehr kennt, nicht mehr mit ihnen redet, sondern was die Bibel damit meint, ist, dass die neue Beziehung zwischen den Eheleuten wichtiger ist als die Beziehung zu den Eltern. Genau, was bedeutet das für andere Beziehungen, wie Freunde und Geschwistern? Könnt ihr euch eigentlich denken, die sind noch niedriger einzuordnen als die zwischen Eltern sowieso, aber dann auch als die Beziehung, die wir haben zu unseren Ehepartnern. Ja, so verlangt das Gott. Genau, dann gibt es hier noch einen zweiten Begriff, und zwar Anhängen. Anhängen ist so ein bisschen alt. Vom Wort her kennen wir das nicht wirklich mehr. Aber was es letztendlich bedeutet, ist zusammenhalten. Das griechische Wort an der Stelle ist kolao, und das bedeutet sowas wie klebar, kleben. Also wirklich feste zusammenhalten und nicht, wir stecken jetzt zusammen, toll, sondern man hält zusammen ganz fest. Diese Bindung soll wirklich etwas aushalten können. Und deswegen soll auch die Bindung zwischen Eltern und Kindern unterbunden werden am Anfang. Das ist auch Gott wichtig, sehen wir hier. Also das ist nicht meine Meinung, die ich hier weitergebe, sondern das ist allein die Bibel. Ja? Also falls ihr danach Schwierigkeiten habt, müsst ihr es mit Gott ausmachen in dem Sinne. Lasst uns den zweiten Schlüssel angucken. Und zwar, der steht im Epheser Kapitel 5, Vers 21. Ich finde den Vers sehr spannend übrigens, denn er ist eine sehr große Herausforderung. Also, Epheser Kapitel 5, Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Also noch bevor die Frau hier im Epheser den Befehl bekommt, ordnet dich deinem Mann unter, wie es so oft auch verlangt wird. Und es ist ja auch biblisch, aber es gibt den Vers auch. Ordnet euch einander unter. Und das ist der zweite Schlüssel. Was kann man darunter verstehen? Darunter geht es nicht jetzt, dass plötzlich die Frau die Leiterschaft übernimmt, sondern es geht darum, dass man die Bedürfnisse seines Ehepartners über die eigenen Bedürfnisse stellt. Also etwas, was man aus eigener Kraft meiner Meinung nach nicht schafft, weil man immer aus seiner Perspektive heraus das Leben betrachtet und immer, wie geht es mir? Das ist der normale menschliche Gedanke. Aber der soll sich verändern in, wie geht es ihr? Ich weiß, wir genießen es selbst, alle auf dem Sofa zu entspannen. Aber unser Ehepartner genießt das normalerweise genauso. Also stell deine Bedürfnisse nicht über ihre oder seine. Und das ist Gottes Befehl. Und das geht nur, wenn wir Gott fürchten und seine Gebote halten. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Deswegen steht da auch in der Furcht Gottes. Gut, gehen wir zum dritten Schlüssel über. Den finde ich sehr wichtig, der steht auch wieder im Epheser. Im Epheser Kapitel 5, Verse 17 bis 18. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Dieser Status voll Geistes sein ist ein Schlüssel auch für die Ehe. Warum? Nun, der Heilige Geist, den haben wir ja alle, die sich bekehren. Aber wenn wir uns entfernen vor Gott, wenn wir nicht mehr stille Zeit, das heißt reden mit Gott im Gebet und im Wort forschen, wenn wir das nicht mehr tun, dann entfernen wir uns und sind nicht erfüllt mit Heiligen Geist und wissen nicht genau Gottes Wille. Das erfahren wir ja in der Bibel und dadurch, dass Gott durch die Bibel mit uns redet und auch durch andere Christen. Ja, aber das ist ganz wichtig, denn wir können diese Aufgaben der Unterordnung, der Liebe nicht erfüllen aus eigener Kraft. Das geht gar nicht. Wir sind alle Menschen, wir haben alle unseren Sturkopf und jeder will sich selbst irgendwo manchmal beweisen und durchsetzen gegenüber den anderen. Und das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht ohne den Geist Gottes. Es ist unmöglich. Deswegen ganz, ganz wichtig, seid voll Geistes. Der vierte Schlüssel, Und es wird immer schwieriger, meiner Meinung nach. Liebt eure Frauen. Und zwar, das steht in Epheser Kapitel 5, Vers 25. Ich lese den Vers einmal vor. Epheser Kapitel 5, 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also nicht einfach lieben, wie es da im Titel vielleicht steht jetzt, sondern lieben, wie Jesus Christus die Gemeinde geliebt hat. Also das ist meiner Meinung nach fast unmöglich. Wie, Jesus ist die Liebe, wie wir wissen. Und da, das, was er getan hat, gelebt hat, gelitten hat, gestorben ist, wieder auferstanden ist, das soll jetzt der Mann quasi auf eine andere Art natürlich machen. Und zwar, indem er ja, für die Frau sorgt. Jesus Christus, er ist ja nicht nur gestorben für die Gemeinde und auferstanden, sondern er sorgt für seine Gemeinde. Er liebt diese Gemeinde, nicht nur diese, sondern universell die Gemeinde, die er auf der Welt hat. Und die Gemeinde hat Verfolgung hinter sich. Sie hat Beschimpfungen und Zeiten hinter sich, wo man die Bibeln verbrannt hat und wirklich sie gejagt hat. Und dennoch hat Gott sie beschützt, sie bewahrt, um sie sich gesorgt. Also eine ganz tolle, tolles Vorbild quasi sehen wir hier in der Liebe Jesu zur Gemeinde. So sollen wir unsere Frauen lieben. Normalerweise haben wir ja nicht so die Schwierigkeiten, die Gemeinde hat, also haben Frauen nicht. Und deswegen müssen die Männer nicht in der Weise wie Jesus quasi die Gemeinde beschützt, ihre Frauen beschützen. Aber die Liebe zeigt sich ja auch auf vielen praktischen Arten und Weisen. Es reicht nicht aus, einfach nur die Liebe zu zeigen, indem man einmal im Jahr die Blumen auf den Tisch stellt, wenn das gut läuft, und den Rest des Jahres auf dem Sofa sitzt und denkt, das ist die Liebe, das ist nicht Liebe. So zeigt man keine Liebe. Ja, das ist eine Aufgabe, einfach nur erfüllen, um möglichst hier die Schrift einzuhalten. Nein, das geht viel weiter. Es geht, einmal haben wir ja gesehen, Unterordnung ist auch für den Mann ein Stück weit wichtig. Und die Bedürfnisse der Frau müssen wir kennen, um sie zu erfüllen. Das heißt, wir müssen unseren Ehepartner sehr gut kennen, ihr Männer. Ja, es reicht nicht aus, auch die Liebe einfach zu zeigen. Es muss auch manchmal gesagt werden. Ich weiß, wir sind nicht die kontaktfreudigeren, sage ich mal, von, also wenn man Männer und Frauen vergleicht, sind Frauen doch eher begabter im Reden und im ehrlichen Gestehen auch von Gefühlen. Ein Beispiel dafür, wenn man sich schon allein im Restaurant trifft, sind Männer und Frauen, die sich da treffen und dann gehen die Frauen zusammen auf Toilette. Männer würden das niemals machen, das ist peinlich, das würden Männer nicht machen. Wir sind froh, wenn wir da rauskommen und möglichst kurze Sätze und raus. Also das ist, so sind wir Männer einfach strukturiert, ne? Und Frauen sind da doch anders. Aber das ist keine Ausrede für uns, dieses Gebot nicht wahrzunehmen. Ja, also wir müssen und sind verpflichtet, auch die Liebe einmal zu zeigen und auch sie zu sagen. Und übrigens im Sprüche, das habe ich jetzt nicht als Folie, in Sprüche, ich lese das einmal vor, den Vers finde ich auch ganz schön, Sprüche Kapitel 29, Sprüche 31, den Vers 28. Da steht über eine weise Frau, über eine fleißige Frau. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Also rühmen ist übrigens etwas, was vor anderen passiert. Wir als Männer, wir dürfen auch mal quasi angeben mit unseren Frauen. Wir dürfen sie loben vor anderen und ihre Fähigkeiten auch gestehen quasi, dass sie diese Fähigkeiten hat, die sie hat. Und es ist ganz wichtig und das sind die Worte der Bibel. Also wir können auch unsere Frauen und rühmen. Das ist auch eine Möglichkeit, die Liebe zu gestehen. Nun, nicht nur die Männer haben die Schwierigkeit, in der Ehe eine Aufgabe zu haben, auch Frauen. Und da wollen wir uns den nächsten Schlüssel angucken. Der steht auch wieder im Epheser. Epheser Kapitel 5, Epheser Kapitel 5, Vers 33 zunächst, weil wir waren ja eh schon im Epheser. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht, steht da. Okay, also zunächst einmal, Frau hat die Aufgabe, Ehrfurcht zu erweisen. Und dann steht auch noch im Petrus etwas. Das werde ich auch noch mal kurz vorlesen. Im 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 1. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Also Männer, die nicht an Gott glauben, können auch durch wirklich das vorbildhafte Leben, christliche Leben natürlich, der Frau gerettet werden, in dem Sinne, dass sie auch zum Glauben finden und das ernst nehmen, was die Frau da macht. Also die Frau aber, wir gehen nicht darauf ein, sondern die Frau soll sich auch dem Mann unterordnen. Also sie soll seine Leiterschaft quasi auch akzeptieren und auch fördern. Das heißt nicht nur einfach, er sagt halt das letzte Wort laut der Bibel, sondern wirklich ihn auch unterstützen in den verschiedenen Tätigkeiten und vielleicht auch Ideen, die er hat. Des Weiteren steht da auch Ehrfurcht, haben wir gerade eben ja gelesen im Epheser. Ehrfurcht ist das Wort vielleicht für Respekt. Respektiert eure Männer, so sagt es die Bibel. Respektiert eure Männer, seid ihnen dankbar vielleicht, könnte man auch sagen, für die Opfer, die sie bringen, die Zeit, die sie vielleicht in der Arbeit stecken oder in der Erziehung. Ich weiß es nicht. Jede Frau kennt ihren Mann und das sind die Aufgaben quasi, die Frauen haben. Übrigens, beide Aufgaben, ob Mann oder Frau, ob der Mann die Frau liebt oder die Frau ihren Mann sich unterordnet, sie haben keine Voraussetzung, dass der andere seinen Part erfüllt. Das heißt, ich muss meine Frau lieben, auch wenn sie mich überhaupt nicht respektiert, auch wenn sie mich vielleicht bloßstellt vor anderen und sich lächerlich macht über mich, sich lustig macht über mich, meinte ich. Genauso auch andersrum. Wenn ich meine Frau nicht liebe, hat sie sich trotzdem unterzuordnen. Also diese Sachen sind nicht, sehen wir in der Bibel, sind nicht aufeinander aufbauen, sondern sie sollten von sich aus freiwillig natürlich geschehen. Und übrigens, nicht der eine hat die Aufgabe, den anderen an seinen Part zu erinnern. Das ist auch oft falsch verstanden. Und die Frauen, steht hier ganz klar, sollen sich ihren eigenen Männern, nicht Männern im Allgemeinen, unterordnen. Das ist auch wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, denke ich. Genau, also das sind harte Aussagen. Viele sagen, Mensch, das sind Sachen, besonders auch die Leiterschaft, die geistliche Leiterschaft, die Männer haben sollten, die ein altes Weltbild eigentlich sind, die nicht mehr aktuell sind. Wir sind ja als moderne Menschen anders geprägt, sage ich mal, durch Kultur, durch Medien, durch die Schule. Und ist das vielleicht eine falsche Einstellung, die uns hier die Bibel sagt? Ich denke nicht. Ich denke, die Bibel ist richtig. Und die Kultur denkt, sie ist modern, aber die Bibel ist moderner, was Familie angeht, was die Ansichten angeht, was Ehe angeht. Es ist ja Gottes Erfindung, hatte ich am Anfang auch geschrieben. Es ist nicht die Erfindung der Kultur. Und jetzt kann sie ausprobieren, was sie mit ihrer Erfindung machen kann. Nein, es ist Gottes Erfindung. Und man kann sich das so vorstellen, die Kultur in ihren sozialen Experimenten versucht, wie auf einem Fahrrad zu fahren. Aber sie benutzt nicht die Anleitung, die quasi der Erfinder gegeben hat, um das Fahrrad zu fahren, sondern sie nimmt den Reifen ab, den vorderen, und setzt sich rückwärts drauf und versucht irgendwie, das Fahrrad anzuheben und fahren. Das geht nicht lange gut. Also es ist wichtig, sich an der Bibel zu orientieren. Wenn du eine andere Meinung hast, kann ich dir sagen, ist deine Meinung falsch. Die Bibel ist die Richtlinie und die Wahrheit. Es geht hier nicht um Meinungen, sondern es geht um die Wahrheit. Und die Bibel Gottes, das Wort Gottes ist die Wahrheit, ist die einzige Wahrheit, besonders in Bezug auf Familie. Und auch, denke ich mal, für Gemeinde ist es ganz wichtig, diese Stellen zu kennen und wirklich auch das zu leben. Wir wollen eine bibeltreue Gemeinde sein, dann müssen wir auch bibeltreue Familien haben und pflegen. Und sonst klappt das alles nicht. Genau. Nun, es gibt aber auch noch einen sechsten Schlüssel. Damit beenden wir das Thema Ehe erstmal und gehen gleich über zur Erziehung. Der steht nicht 1:1 in der Bibel, also aber es steht quasi, wie man das machen soll in der Bibel. Und zwar, redet miteinander. Ein ganz wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird und vergessen wird. Genau, wie sollen wir miteinander reden? Ich lese zunächst einmal vor, was in Jakobus 1,19 steht. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn und so weiter. Also, wir sollen erstmal hören, bevor wir einfach nur reden und meinen jetzt diese vielleicht Situation, wo zwei zum Beispiel ein Auto kaufen wollen und es entstehen unterschiedliche Meinungen. Der eine mag nicht das Aussehen, der andere will aber unbedingt die PS haben oder die Leistung haben, die das Auto hervorbringt. Und sich da zu einigen, ist was ich meine mit Reden. Das muss gelernt werden. Und wie? Das gibt uns hier die Bibel als Anleitung. Hör erstmal zu, was der andere zu sagen hat. Und versuche ihn nicht direkt zu überzeugen von deiner richtigen und einzig richtigen Meinung. Wir sind alle Sturköpfe, denke ich, und denken, dass wir Recht haben. Und das ist es, was wir lernen müssen als Christen. Nicht nur in der Ehe, sondern im Allgemeinen. Langsam sein, im zornig werden und im Reden. Erstmal zuhören, was der andere sagt. Und oft stellen wir dann schnell fest, Mensch, der andere hat auch Recht. Nicht nur ich. Und das dürfen auch Männer sich zugestehen, dass ihre Frauen Recht haben. Ja, das ist nicht Unterordnung verlangt in allen Bereichen. In dem Sinne, eine Frau darf ihre und sollte auch ihre Meinung sagen. Und es ist wichtig, dass beide aufeinander eingehen. Frau und Mann sind ein Team. Klar, der Mann hat die Verantwortung zu tragen vor Gott. Und er sollte auch dafür sorgen, dass es der gesamte Familie geistlich gut geht. Und dass sie die Werte bekommen, die sie brauchen, laut der Bibel. Aber ja, oft ist es so, dass Frauen auch Recht haben, habe ich festgestellt. Und ja, das ist gut. Es ist gut, denn man ist doppelt so stark, wie man alleine. Wenn man alleine ist, ist man halt so, wie man ist. Und man hat eine andere Ansicht noch dazu gewonnen, wenn man einen Ehepartner hat. Ein Reichtum, will ich sagen. Genau. In Epheser 4,31, da steht auch nochmal, dass wir nicht wütend werden sollen und schreien sollen. Das ist auch ganz wichtig. Fangt nicht an, auch wenn es manchmal, es kommt auch zu solchen Situationen in jeder Ehe, denke ich, dass man halt in dem Moment so emotional geladen ist, dass es halt zu Geschrei kommt. Und das sollte nicht passieren. Es sollte nicht zu diesem Wutausbruch kommen und schon gar nicht zu Zorn führen. Ja? Wenn ihr so wütend seid, verlasst den Raum, geht nicht das Risiko ein, anfangen zu schreien und sowas. Das bringt nichts, es löst keine Probleme, es macht Probleme. Und die Frau von Bill Graham, Ruth Graham, die hat mal einen Satz gesagt, den finde ich sehr weise. Eine erfolgreiche Ehe besteht aus zwei guten Vergebern. Da kann ich nur unterschreiben, weil man fällt. So wie man als Mensch alleine fällt, fällt man auch immer wieder in der Ehe zu zweit. Und somit hat man die Aufgabe, und das ist eine schöne Aufgabe, sich zu vergeben. Und dann merkt man auch, Mensch, man ist doch ein Team, wenn man das zustande bringt. Gut, ja, lasst uns nochmal in die Kindererziehung reingucken. Und zwar, Kindererziehung ist ja das, was geschieht, wenn Gott segnet, wenn die Ehe gesegnet ist und es kommen Kinder. Dann haben wir eine große Verantwortung als Eltern plötzlich. Und das ist man nicht gewohnt, wenn man erstmal nur in der Ehe gelebt hat. Und dann kommen die Kinder und es steht direkt eine Warnung quasi, eine gute Warnung. Starten wir mal mit Epheser Kapitel 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich will den Satz mal erweitern, ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht. Also es können auch Mütter ihre Kinder reizen. Das sieht man auch in der Bibel, wo Kinder zum Beispiel bevorzugt behandelt werden. Wir kennen die Geschichte von Josef. Die Geschwister haben versucht und geplant, ihn zu töten. Also wenn deine Kinder sich versuchen, gegenseitig zu ermorden, dann weißt du, du machst alles falsch in der Erziehung. Also das ist eine Sache, die ganz eindeutig ist, ne? Wo wir halt das Kind reizen könnten, wenn man eins bevorzugt. Und glaubt mir, ihr könnt eure Kinder nicht austricksen, sie durchschauen euch, sie fühlen das und sind auch sensibel. Ja, ein weiterer Punkt ist, dass man das Kind reizen kann, indem man nur abverlangt, indem man nur Druck macht und nie Lob ausübt. Wenn man nie das Kind lobt und auch dem Kind zugesteht, was es alles kann und Liebe somit auch zeigt, dann wird das Kind innerlich hartherzig dir gegenüber begegnen irgendwann. Und das ist auch etwas, was hier die Bibel ganz klar sagt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Aber es endet nicht da der Satz, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Gut, also hier steht, zieht sie auf, zieht sie nicht runter, macht sie nicht fertig, in dem Sinne, wenn sie gerade einen Fehler machen, nochmal extra eine rein, sondern ihre sündige Natur zieht sie schon genug runter. Wir als Eltern haben den Auftrag, unsere Kinder zu erbauen, geistlich, und auch sie zu ermahnen, geistlich. Und das ist einfach eine wunderschöne Aufgabe, wie wir gleich auch sehen werden nochmal. Also, und ich habe eine Bitte an euch, überlasst die Erziehung, die Zucht letztendlich, nicht den Medien, nicht den Freunden und auch nicht dem Schulsystem, denn das geht nach hinten los. Und jemand, der seinem Kind quasi die Zucht, die Erziehung ja, nicht gibt, der macht etwas Schlechtes für das Kind, wie wir gleich sehen werden. Ich schlage das einmal auf. Das steht in Sprüche wieder, Sprüche 29, Vers 15. Den habe ich jetzt nicht als Folie. Genau, also Sprüche 29, Vers 15. Rute und Zucht verleihen Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Knabe bereitet seiner Mutter Schande. Also, wenn man das Kind nicht erzieht, wird das Kind den Eltern Schande wird dem Schande machen, den Eltern. Und das ist schade, wenn sowas passiert, weil man kann es auch anders machen. Es ist anstrengend, Erziehung. Es ist nichts Einfaches. Es ist eine Aufgabe und auch eine Lebenseinstellung, die man dann quasi leben muss, konsequent. Aber wenn man das nicht macht, dann passiert auch etwas mit dem Kind. Und zwar, es bereitet dir Schande. Und es wird sich gegen dich wenden, das Kind. Und da sieht man oft, wenn man Menschen begegnet, die eine freie Erziehung genossen haben, dass sie keine gute Beziehung haben zu ihren Eltern. Es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel sagt uns die Bibel, wird nichts Gutes verheißen auf Nichterziehung. Aber man kann es auch gut machen. Und zwar in Sprüche 22, Vers 6, da steht auch etwas, das lese ich einmal vor, was ich ganz toll finde. Sprüche 22, Vers 6. Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll. So wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. So, wenn du willst, dass dein Kind wirklich einen Lebensweg einschlägt, zum Beispiel auch im geistlichen Bereich, dann musst du es erziehen. Und wie macht man das? Wie kann man einem Kind eine Gewohnheit geben? Ich denke, indem man in dem Kind ein Verlangen weckt, geistlichen Durst weckt. Wie kann man geistlichen Durst wecken? Indem man wirklich vorbildhaft, ehrlich ist im Christsein, im christlichen Leben, in der Nachfolge Jesu. Wenn man das nicht macht, dann ist das kein Anreiz. Ja? Warum soll ich etwas nachfolgen, was mir nicht gefällt? Also irgendwie macht es immer wieder. Genau. Also ihr könnt geistliche Gewohnheiten euren Kindern geben. Und es ist gar nicht so schwer. Lebt das Christsein mit Freude und nehmt Jesus' Worte ernst. Lest die Bibel, betet regelmäßig, zeigt es auch den Kindern, auch eure Gedankenwelt. Lasst es teilhaben. Zum Beispiel, wenn man mal eine Sendung zusammen guckt, kann man auch über diese Sendung zusammen danach reden und gucken. Aus der Perspektive Gottes, was war denn falsch und was ist richtig? So lernen auch Kinder kritisch selbst zu denken. Genau. Also es ist wichtig, den Kindern Zuneigung in Form von Umarmungen, von Aufmerksamkeit, von Zeit zu geben. Also es ist nicht diese Legende von besonderer Zeit, wo man nur mit einem Kind was macht. Das ist schön, aber der wahre Schlüssel ist viel Zeit. Es ist nicht die kurze Zeit, die man sich nimmt fürs Kind und mit einem Kind, sondern es ist einfach sehr viel Zeit reinstecken, damit Kinder wirklich wissen, dass sie geliebt sind. Aber da endet es nicht in der Liebe. Die Liebe zeigt sich auch in der Züchtigung. Und die ist essentiell für die Erziehung, für die Ziehen in eine Richtung, für das Ziehen in eine Richtung, genau. Entweder man erzieht sein Kind oder man verzieht. Etwas dazwischen gibt es nicht. Und ich weiß nicht, wie ihr das macht, wie ihr schon Familien habt. Bei uns gibt es Strafen, wie es in jedem Haushalt geben sollte. Wie zum Beispiel ein Medienverbot oder Süßigkeiten ausfallen lassen. Wir haben jeden Tag so Süßigkeitenzeiten und da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann kreativ sein und zum Beispiel bei ganz kleinen Kindern in der Ecke sein und stehen. Es mag man nicht, ja. Also die Person, die dann gezüchtigt wird, die mag diesen Augenblick überhaupt nicht. Das sind Leiden, die sie leidet quasi. Aber es ist wichtig, dass sie lernt, was quasi nicht geht, um was geht, was richtig ist und was falsch ist. Und übrigens, das ist ein Segen zu Gottes, ein Wesenszug Gottes. Im Hebräer, lasst uns das mal zusammen lesen, Hebräer Kapitel 12, Vers 10 bis 11. Hebräer, Kapitel 12, die Verse 10 bis 11. Denn jene, und zwar die Eltern, haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Wir tun unseren Kindern wirklich Gutes. Sie tragen eine Frucht der Gerechtigkeit in sich dadurch, wenn sie erzogen werden, wie Gott es möchte. Wenn die Werte wirklich vermittelt werden, die auch in der Bibel sind. Und dann tragen sie Früchte. Und es gibt ganz viele in den Sprüchen zu dem Thema Erziehung. Kann ich nur Mut machen, lest sie. Das ist ganz toll. Aber es ist auch wichtig, eine Balance zu haben zwischen streng sein und auch mal locker zu sein. Ja, es ist wichtig, beide Seiten der Medaille richtig auszuspielen. Es geht nicht, dass man einfach nur streng ist. Das ist auch nicht richtig. Das ist auch übrigens Gottes Wesen nicht. Er hat auch Gnade. Ja, also unser Job als Eltern ist es, unsere Kinder darauf vorzubereiten, irgendwann vor Gott zu stehen und zu bestehen. Das ist die Aufgabe von Eltern. Wir wissen nicht, wie lange unsere Kinder leben werden. Es gibt Kinder, die früh sterben. Man hat das nicht in der Hand. Deswegen lasst uns diese Zeit nutzen, um unsere Kinder jetzt zu prägen. Und das sehen wir auch bei David. Als David im Sterben lag, kommt Salomo und sie haben ein Gespräch. Und die Essenz von diesem Gespräch war, Salomo kenne Gott. Das steht im 1. Chroniker 28, Vers 9, wer das mal nachlesen möchte. Also wir haben einen extrem großen Einfluss auf unsere Kinder. Ein Beispiel dafür, ich weiß nicht genau das Jahr, aber in New York haben mal zwei Menschen gelebt. Und zwar Max Jukes, der war bekennender Atheist. Er hat verhindert, dass Kinder von ihm christliche Werte annehmen. Er wollte das absolut nicht. Er war ein entschlossener Gegner Gottes, kann man sagen. Und dann Jonathan Edwards. Er war Pastor und hat sich sehr viel Zeit für die Erziehung genommen. Nun, Max Jukes, der Atheist, hatte 1026 Nachkommen. 300 von diesen Nachkommen waren im Gefängnis mit einem Durchschnittsaufenthalt von 13 Jahren. 190 der Nachkommen waren Prostituierte, 680 Alkoholiker. Nun zu Jonathan Edwards. 929 Nachkommen, nicht so viele wie bei Max Jukes. Aber 430 davon waren Pastoren, 86 waren Professoren an Universitäten, 13 davon waren Universitätsleiter, 75 davon waren Autoren, 7 waren davon Kongressabgeordnete und sogar ein Vizepräsident war dabei. Also wir merken anhand von einem ganz einfachen Beispiel, es hat extreme Auswirkungen, was wir machen mit unseren Kindern, ob wir sie erziehen oder nicht. Sie gehen weit über unsere Lebenszeit hinaus. Unsere Kinder werden höchstwahrscheinlich auch so erziehen, wie wir erziehen und ihre Kinder auch. Sokrates hat mal einen Satz gesagt, und damit ende ich auch. Lieber Athener, ihr kümmert euch um jedes ach so kleine Steinchen, um Geld zu machen und verbringt doch keine Zeit mit den Kindern, die irgendwann all das Geld erben werden. Also lasst uns wirklich die Zeit nehmen und der Bibel Gott gehorsam sein. Unsere Kinder ziehen, so wie er es will, in Gottesfurcht und auch unsere Ehen so führen. So kann auch eine bibeltreue Gemeinde dann entstehen quasi. Gut. Lasst uns noch zusammen aufstehen und eine Gebetsgemeinschaft zusammen haben.